Ja, die wird in einem Brunnen gefunden und sie ist aber eine, also man findet raus, sie hat ein starkes Medikament genommen, ein starkes Schmerzmittel genommen, in ungewöhnlich hoher Dosis ist das in ihrem Körper. Dann wird rausgefunden, dass sie eine große Katzenliebhaberin war und das findet noch, also die finden die nur, weil da unten eine Katze ist, die miaut und die auf so einem Holzbrett mit dieser Leiche zusammen rumschwimmt.
Sie weiß alles über Dealer, sie weiß alles über Rauschgift, sie weiß, wo das Rauschgift herkommt, sie weiß, wer gute Qualität macht, wer gestrecktes Zeug macht. Also sie weiß da wirklich alles. Und sie fängt an, Sympathie für einen dieser Drogendealer zu entwickeln.
Ja, ja. Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimannbuch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch.
So.
Da sind wir wieder.
Das dreckige Dutzend.
Genau, Folge 12. Ennio Morricone ist tot, hast du das gehört?
Ja.
Wo du sagst, das dreckige Dutzend.
Das habe ich tatsächlich über meine Tagesschau-App.
Ja, die ist gut.
Die macht dann so ein Gong,
ja.
Wie als würde die Sendung losgehen.
Ja.
Und dann kommt, und dann weißt du mal, oh, jetzt ist wieder eine wichtige Nachricht.
Mhm.
Und diesmal war es Ennio Morricone.
Ja, aber er ist über 90 geworden.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Ich war ja schon schockiert, als Christo gestorben ist.
Ich auch. Hat mich mehr bewegt.
Ja, weil er wollte ja in Paris verhängen den Arc de Triomphe, oder was wollte er verhängen?
Stimmt, das habe ich auch gehört.
Ja, tatsächlich ist es so, dass hier in Schleswig-Holstein werden dafür die Stoffbahnen produziert.
Hast du schon Bericht darüber gemacht im Schleswig-Holstein?
Nein, habe ich noch nicht, aber ich fand das...
Darüber solltest du mal was machen.
Ja, darüber müssen wir was machen. Ne? Darüber müssen Sie mal berichten. Nee, ja. Aber das Schleswig-Holstein-Magazin hat ja auch darüber berichtet.
Ja.
War ja auch bei denen, die das produzieren. Und da waren sie so richtig voller Tatendrang. Und Christo, obwohl er gar nicht da war, war sehr präsent. Da lebte er auch noch.
Ja.
Und da habe ich gedacht, wow, ey, dass das hier die Stadt...
Interessant.
Ja.
Ja, finde ich auch. Es ist wirklich immer wieder interessant, was alles aus Schleswig-Holstein kommt. Wahnsinn. Nicht nur Bier und Segelschiffe.
Mhm.
Wir sagen jetzt mal schnell, um welche Bücher es heute geht.
Ja, sonst verklatschen wir uns wieder. Ja, natürlich. Also, heute geht es um folgende Bücher. Ich habe mitgebracht Die Alte, hatte ich ja schon mal angekündigt, habe es dann aber wieder rausgeschnitten, weil ich mir unsicher war. Ob ich, ja, ich habe es wieder rausgeschnitten, weil ich mir unsicher war, ob ich das bis dahin auch wirklich schaffe, weil ich wollte ja nicht so viel. Also, ich habe mitgebracht Die Alte. Ich weiß nicht, es ist eine Französin, sie heißt bestimmt nicht Hannelore, auch wenn es so geschrieben ist. Ich würde mal sagen Anne-Laure.
Ja, genau.
Wird sie wahrscheinlich ausgesprochen.
Dann Carré. Also C-A-Y-R-E geschrieben.
Ja, kann jetzt jeder sich selber überlegen, wie man das ausspricht.
Auch in den Shownotes, ja.
Ja.
Ach, lustig, ein Franzose. Ich habe auch einen Franzosen mitgebracht.
Ja.
Aber einen absoluten Superstar.
Ach, schön.
Also letztes Mal, ja, Camus, der, okay, so groß ist nicht. Aber ich habe das neue Martin Walker gelesen. Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste, jedes Buch in den Top 10. Ein absoluter Superstar der Krimiszene. Und ich glaube, da sollten wir mal drüber reden.
Und welcher Verlag?
Ja, okay, Diogenes.
Ja.
Danke, Diogenes, dass ihr uns immer verbessert übrigens, auf der Facebook-Seite.
Ja, vielen Dank. Genau, ja, wir wissen jetzt endlich, wie Philippe ausgesprochen wird.
Ja, und Gion.
Gion.
Versucht es mal mit Gion, haben sie geschrieben.
Haben sie geschrieben. Vielen, vielen Dank. Haben wir uns sehr drüber gefreut.
Jetzt könnt ihr heute Martin Walker verbessern. Aber der Schotte, den spricht man so, das weiß ich genau. Ich habe den auch schon mal getroffen.
Ja, was ist das für ein Typ?
Das ist ein wahnsinnig netter Typ, dessen Charme man so erlebt. So. Der spricht Deutsch auch. Der
Ach
kommt,
was,
ja,
echt jetzt?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Der wird sogar im Herbst in der Talkshow auftreten. So gut spricht der Deutsch. Der das alles wunderbar
erzählt. Aber woher spricht er denn so gut Deutsch? Das gibt's ja gar nicht.
Ja, der ist ja ein hochgebildeter Mann. Er ist ein Historiker, er ist Journalist, er hat für den Guardian gearbeitet lange in England. Der ist auch in Amerika in so einem Think Tank.
Worüber finken die denn so?
Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau.
Aber ich finde das großartig. Ich wusste nicht, dass er Deutsch spricht, weil ich wollte dich auch gerade fragen, wie hast du ihn dann verstanden? Weil ich hatte tatsächlich mal einen meiner, als ich Jugendlicher war, so 16 war, habe ich mal alleine Urlaub gemacht in einem Club in Spanien
ja.
und habe dort auch Iren kennengelernt, die ich sehr gut verstanden habe
ja.
und auch einen Schotten.
Die sind schwer zu verstehen.
Alter Schwede, ich habe den echt nicht verstanden.
Ich meine, jetzt geht es schon wieder weiter weg, ne? Aber ich hatte ja mal, ich habe ja früher auch beim Radio gearbeitet, genau wie du. Und ich hatte eine Sendung nachmittags und das war ein Sender, der hieß OK Radio, ein kleiner Sender in Hamburg, aber totaler Kult damals.
Ja, habe ich gehört eine Zeit lang, als sie nur Hits gespielt haben.
Genau.
Da haben
genau.
die wirklich das Feld von hinten aufgerollt.
Ja, ja.
Wahnsinn war das.
Ja.
Da warst du ja da.
Da war ich auch. Und da war das so, dass manchmal Bands oder Plattenfirmen, wenn die abends in der Stadt waren, kamen die halt vorbei ins Studio. Und wir haben spontane Interviews mit dir gemacht. Ne? Haben gefragt, was spielt ihr heute Abend und super. Und so, und da kam eine Band, die hieß Texas.
Also ach,
die,
krass.
Damals waren die ja ne, mit Summerstone, das war aber lange vorher, das war von dem ersten Album. Man kannte die kaum. Ah, hier ist so eine Band, die heißt Texas, die spielt heute Abend in der großen Freiheit 36. Hast du Lust, die zu interviewen spontan? Und da habe ich gesagt, klar, schick mal rein. Ich habe vom Empfang angerufen, ja, logisch, komm mal rein. Und dann habe ich dir eine Frage gestellt.
Ach, so lief das?
Ja.
Normalerweise ist das auch noch total
ja heute,
durchgeplant.
Heute ist das so.
Ja.
Aber damals war das nicht so. Das waren ja keine Stars damals.
Ja.
Also die wurden dann kurze Zeit später, wurden die so kurzzeitig zu Stars und dann sind die auch wieder so ein bisschen verschwunden. Und dann kam die rein, die Sängerin, die hieß Charlene Spittering.
Also total schöne Frau.
Also
dunkelhaarige,
ja.
total schöne Frau. Ne?
Total schöne Frau.
Ja.
Die kam rein und saßen dann da und ich habe den auf mäßigem Englisch. Mein Englisch ist okay, ich kann mich verständigen, aber ich bin jetzt auch nicht besonders toll. Und ich stelle ihr halt eine Frage und sie antwortet. Und sie antwortet sehr, sehr lang. Und ich beuge mich über das Pult und verstehe kein Wort von dem, was sie da sagt. Und ich habe dann versucht, mich so zu retten. Habe dann gesagt, ja, die freuen sich total. Und dann ist mir aber aufgefallen, wenn das jetzt jemand verstanden hat, du kannst jetzt auch nicht irgendwas erzählen. Und ich glaube, das braucht man gar nicht zu übersetzen. Wir sprechen ja alle Englisch.
Sehr gut.
Ja, das war mir so todpeinlich.
Ja, das glaube ich. Das
also so ein Moment, wenn die dann anfängt zu sprechen.
Aber du hättest doch sagen, die ist doch so charmant. Du hättest doch sagen können, hey, irgendwie dein schottischer Akzent, ich verstehe gerade gar nichts.
Ich hatte das Gefühl, dass sie das verstanden hat in dem Moment, weil sie mich so angegrinst hat.
Ja,
und,
und genau wusste, du mit deinem Schulenglisch, du verstehst meinen Akzent gerade überhaupt nicht. Ja, ja.
Ja. Und aber der Martin Walker, der ja auch Schotte ist, der spricht halt ganz gut Deutsch. Also ich glaube, die meisten auch unserer Podcast-Hörer kennen den natürlich.
Ja, klar.
Weil den kennt irgendwie jeder.
Ja.
Ich meine, man wird ja auch nicht einfach so in eine Talkshow eingeladen. Und der hat ja auch schon ein Kochbuch gemacht. Wir beide haben sogar mal nach einem Kochbuch von ihm was gekocht. Für
ja, und das war sehr lecker. Das war doch ein Fischgericht, oder?
Das war ein Fischgericht, ja. Und das ist, also der ist angesiedelt im Périgord, also quasi hinter Bordeaux ins Landesinnere rein. Also in das Trüffelparadies sozusagen, an der Dordogne. Da spielen die alle in einem fiktiven Ort, der heißt Saint-Denis.
Das ist auch eine große Kunst, finde ich. Ne?
Ja.
Einen Ortsnamen zu erfinden.
Es gibt ein Saint-Denis, aber das ist ganz woanders.
Ja, der aber auch realistisch klingt. So.
Genau.
Versuch mal einen deutschen Ort zu erfinden. Wahrscheinlich irgendwas hinten mit Burg oder so. Aber
ja, oder Städt.
Oder Städt.
Ja.
Ja, finde ich, also müsste ich schon ein bisschen länger drüber nachdenken.
Und im Osten dann Itz hinten. Strelitz. Witzewitz. Witzewitz.
Denitz oder so. Denneberg.
Martin Walker, um zurückzukommen,
ja.
Hat jetzt sein 12. Buch über diesen Kommissar Bruno.
Genau.
Bruno ist immer die Hauptperson. Es sind immer, ja, es sind Krimis, aber sie sind sehr seicht. Also es geht immer auch um das ganze Dorfleben und so weiter. Und es geht mir bei diesem neuen genau wie bei allen anderen, dass ich einige Szenen echt ganz toll finde. Ich habe die fast alle gelesen. Also um ehrlich zu sein, habe ich sie als Hörbuch gehört.
Ja.
Gelesen von Johannes Steck, der das ganz toll liest. Ein ganz toller Schauspieler. Der hat die alle gelesen, also auch den 12. Und das ist so, dass man teilweise plätschert es so ein bisschen seicht dahin, aber es ist irgendwie schön, weil da wird ja auch die Gegend beschrieben und so. Und aber teilweise ist es dann auch, weil der eben ein Historiker ist, der Martin Walker, hat das immer auch was mit der Geschichte von Frankreich oder mit dem Krieg, mit Algerien zu tun. Und man muss sich schon ab und zu ein bisschen auskennen und muss mal was nachgoogeln, um das komplett zu erfassen.
Ja, Krieg gegen Algerien habe ich auch überhaupt keine keine Ahnung.
Ja, hat es ein Riesenthema in Frankreich bis heute.
Hat das Spuren hinterlassen?
Auch ja, so, oder? Ja, das hat tiefe Spuren hinterlassen. Ja. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht alles aufzudrücken.
Nee.
Aber das ist, und er selbst, Martin Walker, muss selber mal bei der beim Militär gewesen sein. Der Bruno hat auch immer wieder so Bezüge zum Militär. Und sein Held ist in einem anderen Buch, ist ein Kampfflieger zum Beispiel, der dann, den er dann später treffen darf.
Ja.
Der hatte dann so ein Poster von diesem Kampfflieger im Zimmer. Aber in diesem neuen Buch, und das ist eigentlich jetzt, das ist einfach wieder ein Krimi, und der ist eigentlich wie alle. Und es kommen auch die gleichen Leute wieder vor. Es gibt immer eine Pamela, eine Amerikanerin.
Die da lebt jetzt.
Die da lebt und die eine Pferde hat. Und er reitet halt und ist immer bei dieser Pam, und ab und zu geht er mit ihr ins Bett. Das wird immer dezent abgeblendet, musst du dir vorstellen.
Natürlich.
Da wird nichts beschrieben. Ne? Es ist nur, er hat immer diese Affäre.
Ja, obwohl ich das ja mal ganz cool finde. Ich finde das ja mal ganz cool, mal so richtig sehr erotisierende Sexszenen in der Literatur, finde ich mal, weiß ich nicht, finde ich mal ganz schön.
Finde ich auch, aber die gibt es ja hier nicht. Weil nee. Martin Walker ja immer aufhört vorher. Aber darum geht es auch gar nicht. Er zeigt nur so ein bisschen... Er hätte immer die Möglichkeit, nach Paris zurückzugehen und nach Paris zu gehen, macht das aber nicht, hat Kontakte zu allen möglichen Leuten.
Ja.
Und hat halt so ein Verhältnis mit dieser Pamela, auch wieder in diesem Buch. Diesmal geht es um eine junge Kunststudentin, die tot aufgefunden wird in einem Brunnen, wo ganz lange nicht klar ist, ob die jetzt ermordet wurde oder nicht, ob das ein Unfall war oder ein Mord.
Also die liegt dann in der Tiefe dieses Brunnens.
Ja, genau. Die wird auch nur durch einen Zufall gefunden. Und Martin Walker erzählt halt, dass es dieses Schloss, wo das spielt, das gibt es da wohl tatsächlich in der Gegend.
Hast du Der Aufziehvogel gelesen von Murakami?
Das ist eins der wenigen, die ich nicht gelesen habe. Ich bin ein großer Murakami-Fan.
Ja, da geht die Hauptfigur, die geht immer in so einen Brunnen rein und setzt sich dann nach unten so hin. Und wenn du das so liest, du entwickelst panische Ängste,
ja,
dass der da gar nicht mehr rauskommt, weil ja, es ist ganz fies irgendwie so. Deshalb komme ich, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, das solltest du ja. Das darfst du ja auch.
Ja.
Haben wir ja mal gesagt, dass du das darfst. Ne?
Ja. Die wird also in den Brunnen gefunden.
Ja, die wird in den Brunnen gefunden, und sie ist aber eine, also man findet raus, sie hat ein starkes Medikament genommen, ein starkes Schmerzmittel genommen, in ungewöhnlich hoher Dosis ist das in ihrem Körper. Dann wird rausgefunden, dass sie eine große Katzenliebhaberin war, und das findet noch, also die finden die nur, weil da unten eine Katze ist, die miaut und die auf so einem Holzbrett mit dieser Leiche zusammen rumschwimmt. Und dann beginnt halt wieder so Martin Walker-mäßig halt eine Reise auch in die Geschichte von Frankreich. Es geht ein bisschen um die Kunstszene. Es geht um Josephine Baker, eine Sängerin, die in dieser Gegend da sehr, sehr berühmt war. Und es geht auch, und das ist das, was ich eigentlich auch unbedingt erzählen wollte.
Ja, ja.
Weil ich nämlich extra da war. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst.
Ja, du bist extra für diese Podcast-Folge da nochmal
um zu recherchieren.
Das finde ich ja so großartig. Das macht unseren Podcast auch aus, dass er wirklich sehr gut recherchiert ist.
Es gibt das berühmteste in dieser Gegend sind die Höhlen von Lascaux. Das haben wir, meine Frau und ich, im Fernsehen irgendwann mal gesehen. Und dachte, das müsste man sich eigentlich mal angucken. Und diese Lascaux, diese Höhle, das Saint-Denis, also das fiktive Saint-Denis, wird da in der Nähe sein, weil das spielt öfter mit. Die Geschichte ist so. Es gibt ein kleines Dorf an der Dordogne. Da haben, ich glaube, in den 20er, 30er Jahren sind 4 Leute aus dem Dorf mit einem Hund spazieren gegangen in einem Wald. Und der Hund ist plötzlich angehalten und hat gegen einen Stein gebellt. Und hat nicht mehr locker gelassen. Und diese 4 Leute, die waren zu schwach, um diesen riesen Stein wegzunehmen, weil der wollte unbedingt dahinter. Und dann haben sie den nächsten Tag den ganzen Dorf Bescheid gesagt und haben diesen Stein weggewälzt.
Mhm.
Und darunter haben die Höhlen gefunden, wo Höhlenmalereien waren, die 17.000 vor Christus. 17.000 vor Christus. Oder sogar 19.000 vor Christus dort entstanden sein müssen. Das war eine Riesensensation.
Wie alt ist die Menschheit? 50.000 Jahre oder was war das nochmal? So, also
das weiß
irgendwas ich. In der Schießklasse, glaube ich.
Ja. Also es ist absolut faszinierend. Jetzt gibt es Gerüchte, dass die eventuell 30.000 vor Christus sind, aber das ist nicht bestätigt. Und die haben dann diese Höhlen natürlich geöffnet für die Zuschauer und die sind dann dahin geströmt aus aller Welt. Aber durch den Atem sind diese Bilder von einem Schimmel befallen worden.
Durch den Atem, also durch weil die, Atem, durch die so viele da rein...
Das war ja oder hermetisch verschlossen.
Ach so.
So viele Jahre. Und dann haben die es aufgemacht und dann sind da Leute reingegangen und dann sind diese Bilder verblasst und sind von einem Schimmel befallen worden.
Oh, wie bitter.
Dann haben die das sofort geschlossen wieder. Also die haben ein Schimmelmittel gefunden, haben gesehen, er breitet sich nicht weiter aus, aber es wird auch nicht besser. Und da haben die immer nur so einige wenige darunter gelassen in diese Höhlen. Also nur Prominente. Picasso war in den 40er Jahren unten und kam hoch und hat gesagt... War total frustriert, hat gesagt, es gab alles schon. Ich brauche nichts mehr zu malen.
Echt?
Weil das Faszinierende ist, warum, also du stellst dir unheimliche Fragen. Ich war dann da. Also was sie gemacht haben, ist, diese Höhle haben sie geschlossen, für immer. Und haben daneben eine zweite Höhle gebaut, wo sie eins zu eins die nachgebaut haben. Und diese ganzen Bilder nachgemalt haben.
Und ja. Das ist ja Wahnsinn.
Und die kamen aus aller Welt in diese zweite Höhle. Und da haben sie in die dritte Höhle gebaut, wo sie das dann nochmal nachgemalt haben, weil der Ansturm so groß war. Und dann haben sie aus der dritten Höhle eine Wanderausstellung gemacht und haben sie eine vierte gebaut. Nee. Lascaux 4. Ja, ist wirklich wahr. Und ich dachte, das musst du dir mal angucken. Und dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir da mal zwei Tage im Périgord, essen schön Trüffel, da kommt der beste Trüffel der Welt her. Wir gucken uns das mal an mit meiner Tochter, die ist jetzt 9, die war 8, als wir uns das angeguckt haben. Dachten, das wird sie vielleicht spannend finden, ne, weil wir in diese Höhle gehen. Und dann wird sie aber auch schnell die Nase voll haben. Und wir waren da fast den ganzen Tag, weil es total faszinierend ist.
Unglaublich.
Du machst so eine Tour durch diese Höhlen und oben ist so eine Multimedia-Show und du kriegst so ein iPad und dann kannst du gucken, wie das früher entstanden ist.
Aber die haben dann eine Höhle gegraben oder gab's diese Höhle schon und sie mussten dann nur in Anführungsstrichen diese Zeichnungen da anbringen? Oder
diese Zeichnungen sind wohl ganz genau exakt so wie in der Originalhöhle. Und auch teilweise in so Schluchten drin, wo man nicht weiß, wie ist das möglich, dass da unten jemand etwas hingemalt hat. Und man stellt sich natürlich, also über Höhlenmalerei weiß man ja, dass die oft ja so Bisons und so gemalt haben.
Ja, und Menschen mit Speeren so drum.
Genau. Ja. Da ist da natürlich ganz viel drin.
Ja.
Damit sagt man ja, die
haben... Und da sagt Picasso, alle schon mal gemalt.
Ja, genau. Und das hat er ja auch gemalt. Diese Stiere.
Ja, ich habe das irgendwie auch so ein bisschen vor mir. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja, genau, weil er so ein Stierkampf-Fan war, ja. Picasso. Und abschließend muss ich noch sagen, du stellst dir natürlich die Frage, warum haben die das gemalt? Wo es eigentlich nur ums Überleben ging. Und da gab es eine Theorie, das haben die gemalt, damit die Angst vor diesen Bison und vor diesen wilden Tieren, dass sie das einmal visualisieren für sich vorher. Das ist eine Variante. Da sagt diese Führerin, ja, das glauben wir aber nicht. Und es geht sogar so weit...
Ja, doch. Visualisieren ist ganz wichtig.
Ja.
Das weiß ich. Ein Freund von mir ist so, der beschäftigt sich mit diesen mentalen Sachen. Das ist ein Mentalcoach. Der macht dich also mental stärker. Und der sagt auch, visualisieren ist ganz wichtig. Wobei es darum geht, als wenn du zum Beispiel ein Ziel erreichen willst.
Ja.
Also meinetwegen, angenommen, du bist jetzt ein Tennisspieler. Mhm. Weil er macht auch viel mit Sportlern, auch viel mit Tennisspielern arbeitet er. Und angenommen, du willst also Wimbledon gewinnen. Dann ist es wahnsinnig hilfreich für dich, um ein Gewinner zu werden, dass du dir vorstellst, dass du visualisierst, wie du in diesem Wimbledon-Finale spielst. Und wie du diesen Pokal in die Höhe hältst, zum Beispiel. Ja, also visualisieren. Das ist, deshalb glaube ich das sofort, dass das schon bei den Urmenschen drin war, dieses Visualisieren, um mit ihren Ängsten klarzukommen. Das glaube ich sofort.
Ja.
Das würde ich gar nicht bestreiten. Das
ist tatsächlich eine der Varianten. Es geht so weit, dass die, was kein Mensch glaubt, aber zumindest muss man so eine Theorie, ich finde es immer spannend, so eine Theorie mal zuzulassen, dass die damals ein Kunstverständnis haben.
Ja.
Stell dir das mal vor,
ja.
Wo es nur ums Überleben ging und vielleicht gab es eine Gruppe von Menschen, die das schön fanden, was sie gemalt haben.
Ja, kann sein.
Das würde man nicht verorten in der Zeit, finde ich, spontan, weil es einfach ja nur ums Überleben ging und so. Aber ich kann das nur, wenn man irgendwann in der Gegend, und diese Höhlen von Lascaux, die kommen immer wieder vor.
Wie kann man das nachbauen? Das ist ja Wahnsinn.
Unglaublich, ja.
Ist ja Wahnsinn. Ja.
Es sieht auch sehr abgefahren aus, weil das so total moderne Bauten sind. Und du gehst dann da so rein und gehst dann nach unten und dann bist du da halt in diesen Höhlen.
Und das thematisiert er da irgendwie.
Das kommt immer wieder vor. Das kommt in all oder in vielen Büchern immer wieder vor. Es gibt auch eine Geschichte, da wird da eine Leiche gefunden in so einer dieser Höhlen. Es gibt da sehr viele dieser Höhlen, so Tropfsteinhöhlen auch und so weiter. Und in diesem geht es so ein bisschen auch um die Kunstszene, die sehr weit zurückreicht. Und da geht es auch immer wieder um die Höhlen von Lascaux. Also nach der Hälfte oder vielleicht über die Hälfte ist eigentlich erst klar, dass diese Frau ermordet wurde.
Mhm.
Und man fragt sich am Ende schon, warum ist sie ermordet worden und was ist das Motiv tatsächlich? Das hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Aber man müsste es vielleicht tatsächlich nochmal lesen, da hat kein Mensch Zeit für, aber man müsste es vielleicht nochmal lesen, weil das sehr detailliert beschrieben ist und es ist wahnsinnig gut recherchiert, weil diese ganzen Rahmenhandlungen stimmen und der Mann ist ein Top-Journalist, das muss man dem einfach sagen, er ist inzwischen ein Star, ein weltweit, in 15 Sprachen sind diese Bücher übersetzt, ich glaube in Deutschland sind es 2,5 Millionen verkaufte Bücher, also
ja.
Und er ist sympathisch. Der ist so einer, dem gönnst du den Erfolg. Und der Bruno, also sein Kommissar, ist eine Figur aus seinem Dorf. Er hat ihn kennengelernt, da ist so ein Kommissar und mit dem hat er sich angefreundet und er denkt, ey, das muss meine Figur sein. Ach. Hat er auch gefragt, ob er das darf, weil der wohl sehr ähnlich ist zu dem, der es tatsächlich geht.
Das ist schön, das ist schön. Aber ich meine, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, ne? Wenn du, wenn nicht beim Leser hängen bleibst, was jetzt das Motiv war. Also hat Martin Walker vielleicht auch selber so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Da hat sie gesagt, ich pack da erst die Geschichte mit den Höhlen und so und lass mich da aus und Motiv.
Ja, die spielen nur am Rande.
Auch nicht.
Die spielen nur am Rande. Ja, auch das Motiv ist schon da, aber eigentlich, ich will das jetzt nicht zu viel
verraten.
Ja,
wäre auch doof, wenn wir das jetzt verraten würden.
Ich muss es vielleicht anders formulieren. Ich muss vielleicht sagen, eigentlich hätte jemand anders sterben müssen.
Echt jetzt? Achso, okay.
Eigentlich ist es komisch, dass diese Frau umgebracht worden ist. Weil man denkt ganz lange auch, das ist so eine Eifersuchtsgeschichte. Weil es gibt eine, die ist Amerikanerin und es gibt einen Verflossenen, der lebt in Amerika. Und da führen auch so ein paar Spuren hin, aber dann auch wieder nicht wirklich. Also das wäre jetzt doof, wenn ich dazu zu viel sage.
Ja, ja.
Aber ja, also die Leute lieben Martin Walker, die lieben Bruno. Und ich kann mir vorstellen, dass man nach dem 12. Buch irgendwann keine Lust mehr hat.
Als Leser ist es so.
Nee, als Schreiber.
Ja.
Ich kann mir das nicht so vorstellen. 12 Fälle, das ist wirklich viel. Und es sind im Grunde genommen, klar, der Kriminalfall ist immer wieder anders, aber es sind ja immer die gleichen Figuren. Das passt so ein bisschen in die Zeit. Das ist wie Netflix gucken.
Ja, ja.
Da sind
ja, mich erinnert das so ein bisschen an Sute, Almen und die Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Almen und die Libellen, ja. Almen und dies.
Hast du das mal gelesen?
Das ist wie die drei Fragezeichen und der grüne Geist.
Hast du das mal gelesen? Hast du Martin Sutter mal diese
Almen-Reihe mal gelesen? Ein Almen habe ich mal gelesen. Mhm. Fand es jetzt irgendwie, hat mich jetzt nicht so wirklich gepackt. Ich war ein bisschen enttäuscht.
Den ersten, ne?
Ja,
den habe ich auch gelesen, ja.
Ja, ich weiß nicht,
wie die Diamanten, glaube ich.
Ja.
Ja. Fand ich auch, hat mich nicht so fasziniert.
Irgendwie. Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich meine, die Serie ist auch schon ganz schön lang geworden.
Ja,
und
ist, glaube ich, auch verfilmt inzwischen.
Ja, findet seine Leser.
Ja.
Ne? Ja. Und Martin Walker, also tja, wie viele Teile werden da wohl noch kommen mit dem Kommissär?
Der hat mal gesagt in einem Interview am Älteren, dass er jetzt schon für das übernächste Jahr eingeschrieben hat. Also wenn der auf Lesereise ist, dann muss er sich echt zurückbesinnen. Ach so, ja stimmt, das ist ja vor 2 Jahren habe ich das geschrieben. Aber das ist ein wirklich guter Typ. Es gibt jetzt, ich habe das gelesen gerade, es gibt jetzt auch noch Brunos Gartenkochbuch.
Was?
Ja, also das ist halt, weil du willst dann so essen, Essen spielt natürlich eine Riesenrolle.
Ja.
Er ist auch in so einer Bruno, ist dann auch in so einer Trüffelgilde aufgenommen worden in diesem Buch und wird dann da weggerufen, weil es da halt diesen Fund gibt von der Leiche und es ist das schöne Leben in Frankreich. Auch das spielt genau so eine große Rolle wie der Fall selbst. Und die Diskrepanz zwischen der Auflösung des Falls,
ja,
der manchmal nicht ganz einfach zu durchdringen ist, muss ich zugeben, und diesen profanen Beschreibung von einer schönen Landschaft, was ich gerne lese, ne? Aber es ist natürlich relativ profan,
ja,
ist halt irgendwie, passt das manchmal nicht so richtig zusammen.
Nee?
Nee, du musst dich plötzlich so anstrengen, um das zu verstehen. Und dann fließen die Seiten so dahin, wenn er halt da über seine Ausritten erzählt oder so. Oder von Pamela. Pam. Ja, aber ich muss das Buch empfehlen. oder überhaupt eins empfehlen.
Von ihm jetzt.
Von Martin Walker.
Von dem Schotten, der in Frankreich
seine
Heimat gefunden hat.
Mein Lieblingsbuch, das habe ich nur mitgebracht, damit ich es nicht vergesse, war Provokateur. Das war der 7. Fall.
Das war okay.
Den fand ich noch am besten.
Ja.
Aber zählt selbst. Vielleicht muss man auch den 1. zuerst lesen. Ich weiß auch gar nicht, wenn man dann so den 12. liest und man die ganzen Figuren schon kennt, ob man das eigentlich versteht, wenn man den 1. nicht gelesen hat.
Ja, das ist ja, ach, das wird er schon richtig geschrieben haben. Ich glaube, das wird ihm auch seine Lektorin oder sein Verlag erzählt haben, pass auf, 12. Teil, das muss auch jemand verstehen, der zuerst eben halt den 12. Teil liest.
Ja. Ja.
Ach, da würde ich mir erstmal gar keine Sorgen machen. Ich glaube, das wird schon irgendwie funktionieren.
Ja, also in jedem Fall funktioniert es kommerziell herausragend.
Genau, mittlerweile gibt es auch T-Shirts, Kaffeebecher.
Meine Gruppe hier. Es gab auch so Reisen zu ihnen, wo er dann da so die Leute durchs Dorf geführt hat. Und so.
Konnte man bei TUI buchen.
Ja, jetzt nicht mehr. Was hast du denn mitgebracht? Auch eine Französin.
Ich habe auch eine Französin mitgebracht. Wie gesagt, ich glaube, sie heißt, also geschrieben Hannelore.
Ja.
Ich glaube, das ist ein norddeutscher Name. So Hannelore irgendwie, glaube ich.
Hannelore ist sehr norddeutsch.
Ist sehr, wie heißt der Verlag? Das ist ein Independent-Verlag, ein Ariadne heißt der Verlag.
Also verbessert uns. Oh Gott, wie sieht die denn aus?
Ja.
Die Autorin.
Ja,
ich habe mich erschrocken.
Als ob es darum jetzt geht, wie die aussieht. Ne?
Das ist ja wohl völlig egal.
Ja. Nein, das Buch ist... Das,
ja, aber der Charakter steht ja nicht auf der Stirn, oder?
Ja. Ja, du hast recht, das war auch mein erster Gedanke. Ich finde das Foto wirklich sehr unvorteilhaft.
Boah.
Das muss man wirklich sagen. Aber wenn sie so aussieht, sieht sie halt so aus.
Also man muss sie beschreiben. Also, sie sieht ein bisschen aus wie Sibylle Berg. Nee, noch krasser irgendwie. Sibylle Berg sieht auch krass aus.
Also aber wie guckt sie denn da? Sie guckt so erschrocken?
Ja.
Oder wie
ist eine sehr hagere Frau mit langen roten Haaren. Und einer Brille, einer riesigen Brille.
Riesig ist, eine riesige, runde, schwarze Brille.
Und sie sieht
und
sehr
schwarzen,
böse aus.
Einen schwarzen Rollkragen. Sie sieht verbittert aus.
Sie sieht richtig böse und verbittert aus.
Ja,
und
ja.
Sowas bringst du mit. Na, bin ich gespannt.
Nein, du hast nicht ganz unrecht. Ich fand das Bild auch ein bisschen schwierig. Also, sie ist aber, glaube ich, eine echt interessante Frau. Steht hier alles drin. Ich könnte es jetzt einfach vorlesen. Aber sie hat schon einige Romane geschrieben und sie arbeitet als Strafverteidigerin in Paris. Das finde ich schon mal spannend. Hat mich sofort an Ferdinand von Schirach erinnert.
Ja.
Er ist ja auch hat auch tolle Bücher geschrieben.
Sensationell.
Hat wirklich sensationelle
Absolut.
Bücher geschrieben.
Also, einer der ganz großen.
Ja, ja, ja. Also ich habe Verbrechen gelesen von ihm. Das
ist,
glaube ich,
das erste.
Ich war sowas von begeistert von Verbrechen. Und könnte man jetzt auch noch einen eigenen Podcast drüber machen. Können wir vielleicht ein andermal machen. Vielleicht sollte ich mal eins von ihm, oder du bringst mal
das
eins
Neue.
Von ihm mit. Ja.
Es gibt ja ein neues gerade wieder.
Ja, hat er mit jemand anders, glaube ich, geschrieben.
Ja,
ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
Er hat etwas über Corona geschrieben und über die Grundgesetze in der Corona-Zeit.
Ach so, okay. Ja, interessant.
Ja.
Ja. Ja. Auf jeden Fall Annelore Cahier. Ne? Könnte uns Ariadne vielleicht auch mal sagen, wie man die richtig ausspricht, ich weiß es nicht. Ich habe von der Frau noch nie etwas gehört.
Mhm.
Hier spielen Kinder heute draußen. Hier ist ein riesengroßer Spielplatz.
Ja.
Und die sitzen zu dritt auf einer Wippe und kreischen.
Aber eins der Geräusche, die mich nie stören. Ich bin ein Kinderfan. Ich finde es alles okay.
Und sie hat also diesen Roman geschrieben. Sie ist ein paar Jahre älter als wir. Und hat für diesen Roman auch einige Preise bekommen.
Aber sie sieht viel jünger aus als wir.
Das kann man wirklich so sehen. Und dieses Buch, und da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, ist verfilmt worden oder wird verfilmt. Ach. Sie hat das Drehbuch auch dazu geschrieben. Ist immer ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, wenn die Romanautorin auch das Drehbuch schreibt, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Ich glaube, das ist auch oft eine rechtliche Sache. Dass die Autoren im Zweifel, dass es verfilmt wird, dass sie die Rechte mitbehalten und dann schreiben sie halt mit am Drehbuch.
Ja, aber ich weiß nicht, ob Brad Easton Ellis für American Psycho, ich komme da gerade drauf, weil ich von ihm auch gerade ein Buch gelesen habe.
Ach ja, welches denn?
Weiß heißt das. ist kein Roman, aber ist im nächsten Podcast. Ist,
okay, oh, ja, da freue ich mich drauf.
Ja, ist geil.
Über Brad Easton Ellis können wir hier ticken. Ja, aber da müssen wir sagen, die Folge ist ab 18.
Und der vermute ich mal. Der hat, glaube ich, nicht das Drehbuch geschrieben, aber das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Weiß ich nicht. Ich habe den Film gesehen.
Er hat ja sehr viel in diesem Buch, schreibt er sehr viel über American Psycho.
Ja.
Und da hat er nicht erwähnt, dass er auch das Drehbuch geschrieben hat. Bin ich mehr, weiß ich jetzt nicht.
Das finden wir raus bis zum nächsten Mal und da freue ich mich drauf, ja, dass du das machst. Ja.
Auf jeden Fall hat sie auch das Drehbuch geschrieben mit verfilmt mit Isabelle Huppert. Huppert wird es verfilmt. Und die Geschichte ist wirklich klasse. Ich habe es ja, ich habe es in einem Katalog gelesen, habe sofort gedacht, das muss ich haben, das Buch.
Das wäre meine Frage. Wie bist du darauf gekommen? Ein kleiner Independent-Verlag?
Ja.
Wie bist du auf dieses Buch
gekommen? Ich habe irgendwie diesen Katalog in der Hand gehabt. Da geht es nur um Bücher aus Independent-Verlagen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her hatte.
Ja.
Weiß ich gar nicht mehr. Und da wurde dieses Buch beschrieben und ich habe sofort gedacht, geil, muss ich lesen.
Ja.
Weil das ist eine typische Netflix-Geschichte, finde ich. Weil Netflix hat sehr oft diese Geschichten gemacht, wo es um Drogen geht, wo es um Leute geht, die eigentlich vorher gar nicht aus dem Milieu kommen und plötzlich mit Drogen irgendwie rumhantieren.
Breaking Bad.
Ja, Breaking Bad zum Beispiel. Das ist auch hier die Geschichte. Also hier geht es um eine Frau, um eine Übersetzerin, die am Gericht arbeitet. Und sie hat den Doktor in arabischen Sprachen, spricht sehr viele Dialekte, gibt es unzählige Dialekte und sie spricht diese Sprache halt sehr, sehr, sehr gut.
Ja.
Und sie ist Übersetzerin, macht dort auch Karriere am Gericht, weil sie halt so gut ist und übersetzt also Telefongespräche. Also die hören halt Leute ab, meistens Drogendealer oder hier geht es halt eben um Drogendealer, die abgehört werden und sie muss halt diese Abhörprotokolle anfertigen.
Das klingt super.
Ja, das ist total genial. Ja. Und sie weiß deshalb alles über Dealer. Sie weiß alles über Dealer, sie weiß alles über Rauschgift, sie weiß, wo das Rauschgift herkommt. Sie weiß, wer gute Qualität macht, wer gestrecktes Zeug macht. Also sie weiß da wirklich alles. Und sie fängt an, Sympathie für einen dieser Drogendealer zu entwickeln.
Ja, ja.
Deshalb gerät sie in diese Schiene rein, weil sie mag den, weil er erstens macht er Top-Qualität. Er macht so eine gute Qualität, dass sich halb Paris fragt, was ist das für ein Zeug? Das ist ja sensationell.
Ja.
Und er macht das alles so in Eigenregie. Also er stellt das her, er kommt aus Algerien, aus Marokko kommt er. Und über einen befreundeten Zöllner schleust er das Zeug nach Frankreich.
Das hört sie alles so raus.
Also sie weiß ganz genau, wie die halt so arbeiten.
Ja.
Und auch mit doppeltem Boden im LKW und so weiter. Und so kommt das Zeug eben halt nach Frankreich nach Paris direkt. Ne? Und sie weiß also ganz genau, wie das geht.
Ja.
Und sie entwickelt eine Sympathie für diesen Typen, weil er eigentlich eine Top-Ausbildung gemacht hat. Mhm. Also er wollte irgendwas mit Autos machen und hat sich wirklich sehr, sehr gut ausbilden lassen in Frankreich und musste dann feststellen, weil er aus Marokko kommt, weil er diese Migrantengeschichte hat, wird er nie Karriere in Frankreich machen. Ach. Das ist auch so ein zweites Thema auch von der Anne-Lore, also von der Schriftstellerin hier. Und deshalb mag sie ihn so, weil er ist gut ausgebildet. Er wollte eigentlich was Großes erreichen mit ehrlicher Arbeit. Er spricht tolles Französisch und wird aber nie Karriere machen können in Frankreich.
Er will da eigentlich raus. Im Grunde hat er eine zweite Chance verdient und kriegt die aber nicht.
Genau. Und deshalb macht er jetzt, also dafür baut er jetzt wirklich krassestes Hasch an mit tollsten THC-Werten.
Okay.
Und das, was er herstellt und nach Frankreich bringt, das wird von der Menge her immer größer. Mhm. Und sie steigt dann in dieses Drogengeschäft ein.
Ach so.
Ja, sie als Übersetzerin, weil sie hört das so mit, sie hört auch seinen Werdegang mit und sie kriegt natürlich mit, dass...
Und nimmt Kontakt zu ihm auf dann, oder?
Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten.
Ja, okay. Also
ich finde, bis hierhin das zu erzählen,
sehr super.
Das reicht eigentlich.
Super.
Weil alles andere müsst ihr einfach selber lesen.
Ja.
Ich muss nur einschränkend sagen, weil jetzt sind wir natürlich dabei, wir haben die Erwartungen richtig hochgeschraubt. Mhm. Ne? Ich finde auch nicht, dass sie enttäuscht werden. Nur, ich bin auf der anderen Seite der Meinung, Anne-Laure Cahir oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, hätte das noch einen Ticken krasser und noch einen Ticken dramatischer eigentlich noch machen müssen.
Das also Ende ich, oder?
Ja,
oder
überhaupt den zweiten Teil. Die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte, weil die Übersetzerin, die macht das schon wirklich großartig, wie die sich dann auch in diesen Kreisen legt, weil sie spricht halt dieses Arabisch. Sie kann diese Typen genau einschätzen, weil sie die vom Telefon her schon kennt.
Ja.
Und sie kennt die Mechanismen einfach, wie das funktioniert, wie Dealen funktioniert. Das weiß sie von diesen Telefongesprächen. Ne?
Super.
Und sie kann das deshalb total toll umsetzen. Nur ich hatte gedacht, das wird irgendwie noch krasser. Also das Abenteuer, in das sie sich begibt, das wird noch heikler irgendwie, hatte ich so gehofft. Nur dafür ist der Band auch ein bisschen zu dünn.
Mhm.
Das sind ja nicht mal 200, das sind ein Ticken über 200 Seiten.
Ja.
Es sind nur deshalb über 200 Seiten, weil hier hinten noch so ein paar Begriffe erklärt werden oder so historische Sachen. Hier geht es auch so ein bisschen auch um diese spezielle französische Geschichte. Hier werden auch so ein paar Begriffe noch so erklärt. Letztlich hat die Geschichte 193 Seiten. Also gar nicht mal so viel.
Relativ
kurz. Aber da ist ein schönes, kurzes Buch. Ja. Also für unsere Hörer, die auch einen Job nebenbei haben, die Familie nebenbei haben, die können, glaube ich, gar nicht so viel dicke Bücher lesen. Für die ist das ideal.
Ja.
Und die sollten das unbedingt lesen. Ich habe das wahnsinnig gerne gelesen, aber da ist so viel Potenzial drin. Normalerweise, ich glaube, ein anderer Schriftsteller
Hätte noch mehr draus gemacht.
Der hätte die noch viel krasser da einsinken lassen.
Ja.
Und ich glaube, die hätte noch viel mehr so Bedrohungen irgendwie erlebt wahrscheinlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber sie macht das wirklich super.
Also es klingt sehr, sehr gut. Ich finde das toll, dass du so ein Buch aus dem Independent-Verlag vorgestellt hast.
Ja, ich hatte, also durch Zufall, wie gesagt, ich hatte diesen Katalog in der Hand und...
Hast du das denn bestellt? Wie bist du vorgegangen? Bist du in den Buchladen gegangen und hast es bestellt?
Ja, ich hatte tatsächlich, eine Mail geschrieben, wieder an meine Lieblingsbuchhandlung und meinte, hier, das Buch hätte ich gerne. Und sie hatten es tatsächlich da liegen.
Ach.
Sie haben mir sofort geschrieben, das Buch haben wir.
Ja.
Können Sie sofort abholen.
Super.
Und das hat mich natürlich riesig gefreut, weil das Buch da zu haben...
Was ich total spannend finde, ist diese Übersetzungsgeschichte, von der du da erzählt hast. Dass man das dadurch so rein... Ich habe mal ein Buch gelesen von so einem, glaube ich, auch ein Bestseller, 90er Jahre, Javier Marias, Mein Herz so weiß.
Ja.
Kennst du das?
Nee.
Das hat Ranitzky damals so wahnsinnig gelobt im damaligen Literarischen Quartett. Und das hat er so gelobt, dass ich mir das sofort gekauft habe und es gelesen habe. Und da sind mehrere Dinge ganz toll drin. Aber eine Geschichte ist, dass sich ein Mann und eine Frau, die übersetzen politische Gespräche. Also wenn Staatspräsidenten
dann
übersetzen.
In Klartext.
Genau.
Ja.
Genau. Und die hören aber auf, also erstmal ist das, was sie da reden, völliger Quatsch, sagen die beiden. Und die übersetzen einfach was anderes.
Das macht sie hier auch so ein bisschen. Aber also sie übersetzt das dann auch, weil sie empfindet teilweise auch gegenüber dem Richter so richtige Abscheu. Ne?
Ja.
Weil es gibt so Richter, die sind wirklich sehr, sehr arrogant auch zu diesen Menschen teilweise, die da vor Gericht sind. Und je nachdem, wie der Richter so drauf ist, so übersetzt sie dann auch. Das ist auch so ganz lustig.
Aber die lernen sich darüber kennen und die fangen sogar an zu flirten während dieser Übersetzung. Also es ist auch ein großartiges Buch.
Ja.
Irgendwann 90er. Javier Marias hat sehr viel geschrieben, aber Mein Herz so weiß, fand ich grandios damals.
Ja.
Hat mich jetzt ein bisschen so daran erinnert. Aber ich finde, das klingt toll. Die Alte. Und wieso heißt das Die Alte?
Die Alte heißt, weil sie eben halt, die Übersetzerin, die ist halt wesentlich älter als diese Dealer. Ne? Das sind meistens junge Männer. Sie beschreibt sie auch so geil, weil sie hat auch mit anderen Typen zu tun. Das sind so richtige Vollproleme, ne? Die am dicken Auto stehen, tätowiert sind und so einen auf Gangster-Rap machen und so weiter. Und das antizipiert sie ganz gut. Und wie diese Übersetzerin plötzlich zur Dealerin wird und wie sie halt mit den Leuten umgeht, das ist einfach echt richtig, richtig klasse gemacht.
Ja, und, also unbedingt Empfehlung.
Ja, und ich glaube, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie es zu dem Namen kommt, Die Alte, weil sie die Telefongespräche, die kommt sie ja wieder und dann stellt sie fest, dass über sie geredet wird.
Ach.
Hast du nochmal Kontakt mit der Alten aufgenommen oder irgendwie so? Und daher kommt das. Und dann dachte sie, aha, dann bin ich also die Alte. Ja, alles klar.
Super.
Ja, hat mir wirklich großen Spaß gemacht zu lesen. Und da hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn das über 500 Seiten gegangen wäre.
Ja,
auch, Ne? Okay. Ja. Ne? Aber dann bist hätte sie noch mehr Abenteuer erleben müssen, dadurch. Ja. Also mit, so, ja.
Und noch eine Beziehung vielleicht haben müssen.
Zu, ja, genau, so. genau. Hat sie auch.
Erfährt man denn was über sie privat auch?
Ja, erfährt man. Das kam mir zuerst so ein bisschen unlogisch vor, weil sie hat zwei Töchter, die mittlerweile erwachsen sind. Und sie beschreibt so ein bisschen, wie sie die erzogen hat. Und sie war so sehr dahinterher, dass die Töchter wirklich einen guten Schulabschluss machen und dass aus denen auch was wird. Und sie war deshalb sehr, sehr, sehr streng.
Ja.
Also die Alte ist auch zu den Töchtern so die Alte. Also würde mich nicht wundern, wenn die Töchter auch nicht Maman zu ihr sagen.
Sondern die Alte.
Und sie sagt auch, wir haben nicht das beste Verhältnis, aber sie liebt ihre Töchter einfach. Und deshalb kauft sie für ihre Töchter auch zwei Wohnungen. Also jede Tochter sollte eine Wohnung haben. Und ich fand das zuerst ein bisschen unlogisch. Ich dachte, wieso reißt die sich für ihre Töchter, die eigentlich, wo man zuerst das Gefühl hatte, die Töchter sind ja eigentlich relativ egal und das Verhältnis ist ja nicht das Beste. Warum kauft sie da noch zwei Wohnungen? Mhm. Aber dann, ich habe dann so manche Passagen nochmal gelesen, weil ich das einfach nochmal mir in Erinnerung rufen wollte. Mhm. Und da steht ganz klar, sie liebt ihre Töchter einfach. Das ist so diese Mutterliebe, diese instinktive Mutterliebe, die ist halt da.
Ja.
Und ihre Töchter sollen es halt auch gut haben. Und deshalb kauft sie für die noch irgendwie zwei Wohnungen und so.
Ja, okay.
Ja, das erfährt man da also auch. Ja, ja, klar. Auch, es gibt noch ein spezielles Verhältnis auch zu ihrer Mutter selber.
Mhm.
Das ist hier auch Thema. Geht auch so ein bisschen um Pflegeheim, nicht so ganz intensiv, ihre Mutter ist im Pflegeheim. Das ist auch so ein bisschen das Motiv, weil so ist das auch, glaube ich, in diesen Netflix-Serien. Man braucht halt ein edles Motiv oder jemand ist in Not und deshalb macht er
wie bei Breaking Bad,
wo
er erfährt, er hat Krebs und will seine Familie versorgen und noch Geld ranholen, wenn er tot ist, dass die gut klar kommt.
Genau. Und hier ist das so, die Pflegekosten, die fressen sie auf nahezu.
Ja.
Ne? Und deshalb braucht sie Kohle. Und hier hat sie halt eine Chance. Und
das klingt super.
Ja, ist echt cool. Übrigens, eine der wenigen Bücher, wo auf der Rückseite nicht versucht wird, mit einem Wort das so zu beschreiben.
Sondern man versteht, worum es geht.
Und hier hinten steht drauf, ein rotziger, amoralischer Roman. Das hat mir sehr
gut gefallen. Oh, das klingt jetzt schon gut.
Der eine schwarze Tragödie sein könnte.
Super.
Ein rotziger, amoralischer Roman. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja.
Toll, dass wir mal so einen Verlag hatten und toll, diese Autorin kennenzulernen.
Ja, genau. Also finde ich auch klasse. Bin schon gespannt, was von der Autorin noch alles so kommt.
Ja.
Und da werde ich mal ein Auge drauf.
Ja. Die behalten wir mal im Auge. Hannelore Kerr, die Alte.
Und Hannelore, wir behalten dich im Auge.
Zwei Franzosen. Und Martin Walker hatten wir heute mit Connoisseur. Ich habe den Titel nicht einmal gesagt, ne? Connoisseur.
Ach ja, Connoisseur.
Genau, der 12. Fall für Bruno, Chef de Police. Und ich glaube, das nächste Mal, du stellst einen Amerikaner nächstes Mal vor, ne?
Ein Amerikaner.
Brady Snellis,
Brady
Snellis. Und ich werde einen Österreicher vorstellen.
Okay, bin ich gespannt. Ja. Ja, das war's auch schon wieder. Hinterlasst uns mal einen Kommentar, vor allem auch bei iTunes. Ich habe gelernt, dass das sehr wichtig ist.
Bei iTunes ist sehr wichtig. Macht es doch jetzt bitte.
Ja, macht das doch mal einfach.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.